Im ersten Korintherbrief schreibt Paulus: Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Liebe Gemeinde, einer für alle, alle für einen. Das ist das Motto einer eingeschworenen Gemeinschaft. Ein Familienverband kann sich so gegenseitig stützen und durchs Leben tragen. Und wenn sich Freunde versprechen, so zueinander zu stehen, fühlt sich der Einzelne aufgehoben in diesem Kreis. Und wenn Kinder sich das versprechen, sind es erste Erfahrungen mit Freundschaft und Treue und sicher dann auch mit Enttäuschung und Bitterkeit, weil wir eben Menschen sind. Einer für alle. So beschreibt Paulus der Gemeinde in Korinth das Karfreitagsgeschehen. Das ist wohl das komplizierteste in der christlichen Botschaft und zugleich das Wichtigste. Einer ist für alle gestorben. Es geht um Leben und Tod, um Sünde und Vergebung, um Unfriede und Versöhnung. Genau genommen geht es ums Verhältnis der Menschen zu Gott und das Verhältnis Gottes zu den Menschen. Einer hat sich geopfert. Das Wort Opfer kommt im Text nicht vor, aber es schwingt mit. Wir gebrauchen dieses Wort im Alltag. Und die Tragweite dieses Begriffes wird deutlich, wenn wir von Opfern einer Verkehrs- oder Unwetterkatastrophe reden, durch Hochwasser, durch Terror, durch eine Epidemie werden Menschen zu Opfern. Diktaturen und Terrorismus bringen Opfer hervor, ebenso Kriege. Mit diesem Begriff ist gemeint, dass menschliches Tun oder Naturgewalten das Schicksal der Betroffenen bedingt hat. Manchmal setzt man ihnen Denkmäler, zugleich auch eine stumme Anklage gegen die Schuldigen. Opfer sind auch Menschen, zu denen wir mit einem besonderen Respekt aufschauen. Sie sind für andere oder für eine gute Sache eingetreten. Sie haben an der Wahrheit festgehalten, sind standhaft geblieben und die Standhaftigkeit hatte Leid zur Folge. Da läge es nahe, das Opfer des Karfreitags mit einzuordnen. Jesus ist für andere und für eine gute Sache eingetreten, die er zuvor gepredigt und gelebt hat. Er hat an der Wahrheit festgehalten, ist in Schwierigkeiten nicht wankelmütig geworden, er ist seiner Sache treu geblieben, er hat sterben müssen, weil er Gott und die Menschen ernst nahm. Das, was wir Opfer nennen, gibt es oft in der Geschichte der Menschheit. Von manchen Opfern lesen wir in der Zeitung und viele andere Opfer nehmen wir gar nicht wahr oder fordern sie sogar gedankenlos ein. Nicht immer bezahlen Opfer ihren Einsatz mit dem Tod, aber sie geben einen Teil ihres Lebens. und bleiben im Kampf um das Bessere auf der Strecke. Ist nun Jesus einer von den vielen Opfermenschen der Geschichte? Was ist das Besondere an ihm, das Einzigartige an seinem Opfertod? Warum denken wir nach 2000 Jahren nicht nur an ein Kapitel in der Geschichte, sondern nennen ihn unseren Erlöser? Noch immer ist der Kirchgang am Karfreitag traditionell und an diesem Tag geht man zum Abendmahl. Und da wird dann das Geschehen greifbar, wenn es heißt, für dich. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Gott versöhnt mit sich selbst. Die Welt, also wir alle, sind das Objekt seiner Versöhnung. Und Versöhnung heißt immer, dass sich in einer Beziehung etwas ändert. Ich kann etwas wieder in Ordnung bringen, wo ich schuldig geworden bin. Ich kann Fehler bereinigen. Aber Versöhnung ist doch mehr. Sie bringt eine vergiftete Beziehung wieder ins Reine. Sie vergibt Verletzungen, achtet darauf, wo es Wunden gibt und bringt sie zur Heilung. Das ist mehr als Nicht-Anrechnen der Sünden. Bei wirklicher Versöhnung ist hinterher alles so, als wäre nichts gewesen. Aber es ist auch nichts unter den Teppich gekehrt. Was hat das mit unserem Karfreitag zu tun, mit dem Opfer Jesu? Jesus hat nicht nur das Gute durchgehalten und durchgetragen bis zum bitteren Ende. Er ist nicht nur ein bewundernswerter Märtyrer der guten Sache. In ihm wurden die Seiten verkehrt. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Martin Luther nennt das einen seligen Tausch. In einem der Passionschoräle heißt es: Was ist doch wohl die Ursache solcher Plagen? Ach, meine Sünden haben dich geschlagen. Ich, mein Herr Jesu, habe dies verschuldet, was du erduldet. Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe. Der gute Hirte leidet für die Schafe. Die Schuld bezahlt der Herr, der Gerechte, für seine Knechte. Wie wird das Karfreitagsgeschehen nun für uns relevant? Bei den Opfern, von denen ich vorhin geredet habe, identifizieren sich einzelne Menschen mit einer guten Sache. Sie werden Verfechter dieser Sache und geben sich selbst dafür auf. Ihre Selbstaufgabe, ihr Untergang, bedeutet aber nicht, dass die gute Sache untergeht. Im Gegenteil. Durch den Einsatz beginnt sie zu leben und bekommt Gewicht. Andere Menschen denken über das nach, was so viel Wert hat, dass man sich dafür opfert. Beim Opfer Jesu wird alles auf den Kopf gestellt. Er blieb, solange er als Mensch auf dieser Erde lebte, ohne Sünde. Gut, manche seiner Zeitgenossen haben das anders gesehen, als sie Gebote fanden, gegen die er verstoßen hatte. Aber Sünde ist keine Regelwidrigkeit. Sünde sind nicht die Fehler, die wir machen, wenn wir uns unkorrekt verhalten. Sünde ist nicht das, wo wir mit dem Finger drauf zeigen. Am liebsten dann, wenn es anderen unterläuft und es uns selber ja nie passieren würde. Nein, Sünde sitzt tiefer. Sünde ist die Ursache, aus der das alles kommt. Der Boden, aus dem unsere Lebenswurzeln das alles ziehen. Sünde ist die Abkehr von Gott, die Gleichgültigkeit ihm gegenüber, das Vergessen des Schöpfers, das nicht mehr mit ihm reden, die Eigenmächtigkeit, das anmaßende Selbstvertrauen, das das Gottvertrauen unmöglich macht. Sünde, das ist kein einzelnes Vergehen, sondern eine Macht, die unser ganzes Leben ergreift, ohne dass wir es merken. Unser Gewissen ist schon immun dagegen und schlägt keinen Alarm mehr. Und von dieser Sünde kann man sich nicht so einfach befreien. Sicher gleicht Gott dem liebenden Vater, der seinem verlorenen Sohn entgegenläuft, ihn in die Arme schließt und freudig wieder aufnimmt, so wie es das Gleichnis beschreibt. Viele Christinnen und Christen unserer Zeit aber gleichen wohl eher dem anderen Sohn, der im Haus geblieben ist, der seinem Vater dient, jedoch murrt und unzufrieden ist. Er ist äußerlich immer da, vollzieht aber eine Trennung im Inneren. Von dieser Sünde wusste Jesus wirklich nichts, weder aus eigenem Erleben noch aus eigenem Tun. Gesehen hat er sie oft. Er selber war eins mit dem Vater. Und ihm taten die Menschen leid, die er sah, mit denen er lebte, von denen er wusste, dass sie die Versöhnung mit Gott unbedingt brauchten. Versöhnung ist ein tiefer innerer Prozess, der Verwundungen wieder zurechtbringt. Das Karfreitagsgeschehen bietet den Friedensschluss zwischen Gott und den Menschen. Paulus schreibt das im 2. Korintherbrief nicht so, als wollte er der Gemeinde den christlichen Glauben theologisch korrekt darlegen. Ihm geht es wohl um was ganz anderes, um seinen Auftrag. Was treibt ihn dazu, die beschwerlichen Reisen zu unternehmen, vor Freund und Feind zu predigen, Gefahren zu bestehen und immer wieder seine Botschaft zu verbreiten? Es ist das großartige Angebot, das er selbst erlebt hat. Versöhnt sein mit Gott. Diese Tragweite kennt Paulus. Er war ein Verfolger der jungen Christengemeinde und wurde ein glühender Verehrer dessen, den er verfolgt hatte. Er hat selber diese Verwandlung erlebt. Er hat seinen verheerenden Irrtum erkennen müssen. Und eigentlich wirft es Menschen aus der Bahn, wenn sie eines Tages merken, dass sie sich völlig verrannt haben, dass ihr ganzer Weg falsch ist. Auch Paulus macht nach der Erkenntnis eine Zeit der Finsternis durch. Aber dann ist sein Leben wie ausgewechselt. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wenn wir Christinnen und Christen sind oder werden, dann sind wir nicht automatisch bessere Menschen. Meistens brauchen wir einen ganz langen Lernprozess. Aber unser Leben hat eine neue Qualität. Wir gehören zu Jesus, dessen Tod wir am Karfreitag gedenken und von dem wir im Abendmahl sagen, für dich gegeben. Mit großer Wahrscheinlichkeit werde ich noch viele Gebote in meinem Leben übertreten. Und manches Vergehen wird mir leid tun. Ich werde mir Mühe geben, mich zu verbessern. Ich werde mich entschuldigen. Und manches Vergehen wird mir gar nicht auffallen. Ich werde darüber hinwegleben. Ich werde sicher noch viele Fehler machen. In bester Absicht genau das Falsche tun und auch dadurch schuldig werden an meinen Mitmenschen. Aber seit Karfreitag habe ich einen großen Vorteil im Leben. Ich darf wissen, ich bin mit Gott versöhnt. Und das ist das Angebot des Kreuzes. Und deshalb soll dieses Wort immer wieder in die Welt klingen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst an euch geschehen, was Gott für euch tun will. Klingt so einfach und ist so schwer. Wir Menschen möchten doch immer aktiv bleiben, alles in der Hand behalten, selbstbewusst, selbstständig handeln. Am Karfreitag müssen wir uns einfach beschenken lassen. Das klingt jetzt sehr friedlich und harmonisch, aber das ist ein Irrtum. Der Kreuzestod Jesu war weder friedlich noch harmonisch. Es war eine elende Qual, es waren schlimme Schmerzen. Es war das Erleben der absoluten Gottesferne. Jesus war in seinem Leben ganz eins mit dem Vater. Aber als er starb, hat er alle unsere Gottesferne ertragen, erlitten und begraben. Gott ist viele Wege gegangen, die Einheit mit den Menschen wiederherzustellen nach der ersten Sünde. Die Sintflut sollte alle Bosheit vernichten, aber am Ende heißt es, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Die Gebote hätten ein Weg sein können, dass die Menschen gut mit Gott und miteinander zurechtkämen, aber wurden Anlass zur Kleinkrämerei. Man verstand den Geist nicht, der dahinter stand. Die Propheten versuchten, die Gebote Gottes den Menschen in ihren Alltag zu übersetzen. Sie warnten, sie lobten, sie zeigten Wege und verwehrten andere. Aber man hörte sie halt nur, wenn ihre Botschaft genehm war. Und schließlich vollzieht Gott die Versöhnung selbst. Er bietet den seligen Tausch an. Er wird zur Sünde, damit wir Gerechtigkeit werden. Das ist das große Angebot des Karfreitags. Nur wird niemand gezwungen, dieses Angebot anzunehmen. Es klingt eher wie eine freundliche Bitte. Lasst euch versöhnen mit Gott. Einer für alle, alle für einen. Wenn das irgendwo gilt, dann hier. Jesus ist der eine, der für alle in den Tod gegangen ist, um die gesamte Gottvergessenheit abzutragen. Wir sind alle durch ihn der Sünde gestorben. Nun dürfen wir alle dem wahren Leben leben. Ostern kommt nach Karfreitag und nach der Finsternis sehen wir Licht. Es bleibt die freundliche Bitte und nichts anderes tragen wir heute in diese Welt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Amen.